Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roundtable Osteuropa, dem Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Schon seit 1967 wird am 2. April der Internationale Kinderbuchtag gefeiert. Zum Geburtstag des dänischen Autors und großen Märchenerzählers Hans Christian Andersen finden weltweit Lesungen, Ausstellungen und Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche statt. Doch nicht in allen Ländern hat die Kinderliteratur Grund zum Feiern. Weltweit haben auch AutorInnen, VerlegerInnen und nicht zuletzt LeserInnen von Kinderliteratur mit Verboten, Zensur und Anfeindungen zu kämpfen. Wir wollen den Internationalen Kinderbuchtag zum Anlass nehmen, um über einige dieser Aspekte zu sprechen. In den Blick nehmen wir dabei zwei sehr unterschiedliche Länder, nämlich Russland und Polen. Dafür haben wir zwei ExpertInnen eingeladen, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Professor Marina Balina, die emeritierte Isaac-Funk-Professorin und Professorin für Russian Studies an der Illinois Wesleyan University in Bloomington, Illinois ist. Marina zählt zu den weltweit renommiertesten Kinderliteraturforscherinnen und arbeitet vor allem zu historischen und theoretischen Aspekten der russischen Kinderliteratur des 20. Jahrhunderts. Von ihren zahlreichen Publikationen zum Thema möchte ich hier nur eine herausgreifen, und zwar den im November 2023 erschienenen Sammelband Historical and Cultural Transformations of Russian Childhood, Myths and Realities, den sie zusammen mit Larisa Rudova und Anastasia Kostetskaya herausgegeben hat. Marina, danke, dass du heute mit dabei bist.
Danke für die Einladung.
Weiterhin begrüße ich Privatdozentin Dr. Caroline Teidigsmann, die am Slawischen Institut der Universität Heidelberg tätig ist. Caroline ist eine ausgewiesene Expertin für polnische Kinder- und Jugendliteratur sowie für Crossover-Literatur, hat aber auch zur multinationalen sowjetischen Kinderliteratur geforscht. Sie gehört zusammen mit Eva Kowalik und mir zu den Gründerinnen und Organisatorinnen des Kinderliterarischen Kolloquiums, in dem sich seit 2021 Interessierte aus der Slawistik sowie anderen Fachbereichen und Institutionen mit Osteuropa-Bezug treffen, um über Themen der osteuropäischen Kinder- und Jugendliteraturen zu diskutieren. Ihre Habilitationsschrift erschien 2022 unter dem Titel Poetik der Grenzverschiebung, kinderliterarische Muster, Crosswriting und kulturelles Selbstverständnis in der polnischen Literatur nach 1989. Caroline, auch an dich vielen Dank, dass du heute an diesem Podcast mitwirkst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Mein Name ist Nina Fries. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZEUS und forsche dort unter anderem zu imaginierten Gemeinschaften in postsozialistischen Kinderliteraturen. Bevor wir zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen, möchte ich mit meinen Gästen darüber sprechen, warum wir uns überhaupt wissenschaftlich mit Kinderliteratur befassen. Kinderliteratur steht in den Philologien ja meist im Schatten der Erwachsenenliteratur, was man nicht nur an der verschwindend geringen Anzahl von Lehrstühlen sehen kann, an denen zu Kinderliteraturen geforscht wird, sondern auch am sehr überschaubaren Anteil kinderliterarischer Texte im Lektürekanon in der universitären Ausbildung. Zum Auftakt des Podcasts würde ich euch als ausgewiesene Kinderliteraturexpertin deshalb bitten, in wenigen Sätzen zu erklären, warum Kinderliteraturforschung relevant ist und was wir aus ihr lernen können. Caroline, vielleicht kannst du anfangen.
Ja, also ich spreche aus meiner Perspektive als Philologin und als Kulturwissenschaftlerin und vor allem natürlich Vertreterin einer Fremdsprachenphilologie. Kinderliteratur ist ein spannender Forschungsgegenstand, weil es einen kulturellen Code bietet. Das ist ein Begriff, den die Kinderliteraturforscherin Maria Nikolajewa geprägt hat. Und sie meint damit, dass wir durch die Kinderliteratur einen Zugang zur Gesamtkultur einer Region oder eines Landes erhalten. Wir sehen also, was die Bevölkerung, die Gesellschaft, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller an die nächste Generation weitergeben möchten. Welches Wissen, welche Werte, aber auch was für ein Bild von Kindheit oder überhaupt vom Menschsein entworfen wird. Es ist also Kinderliteratur wie ein Fenster zu einer anderen Kultur. Gestern habe ich einen schönen Artikel gelesen, da hieß es, kinderliterarische Klassiker seien Spukgespenster. Das ist ein bisschen ähnlich, ne? Auch da geht es darum, Kinderliteratur prägt uns und das prägt wiederum die Gesellschaft. Verbunden mit den Punkten ist Kinderliteratur ein generationenverbindendes und generationenübergreifendes Mittel der Kommunikation. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich sage, jemand hatte eine Bullerbü-Kindheit, dann wissen wir hier alle im Raum sofort, was gemeint ist und vermutlich auch ganz viele andere. Nämlich, dass das eine sehr idyllische Kindheit war. Und warum wissen wir das? Weil wir alle mit den Kinderbüchern von Astrid Lindgren groß geworden sind. Und solche Motive und Figuren, die sehr sprechend sind, mit denen man ganz knapp etwas fassen kann, die gibt es, denke ich, in sehr vielen Kulturen. Auch wenn sie jetzt nicht immer so internationalisiert werden, dann wie Astrid Lindgrens Kinderbücher. Ein weiterer wichtiger Punkt, Kinderliteratur ist Kunst. Also wenn man sich für die ästhetische Seite von Literatur interessiert, dann sind Kinderbücher eben oft sehr spannende Literatur. Da wird experimentiert, ganz viel mit der Sprache. Es werden Strömungen nachgebildet der Erwachsenenliteratur und es wird was ganz Neues versucht. Also auch auf der Ebene ist es ein spannendes Forschungsthema. Und als letzter Punkt, das interessiert mich besonders, die Multimodalität und der Crossover-Charakter von Kinderliteratur. Was meine ich damit? Also Kinderliteratur kommuniziert auf zwei Ebenen, auf der Bildebene und auf der Textebene. Das ist an sich schon mal spannend, also das nennt man multimodal, ne? Nämlich wie diese Kommunikationsebenen zusammenspielen. Es ist aber noch mal spannender, für mich zumindest, weil wir diese Tendenzen seit mehreren Jahren auch in der Erwachsenenliteratur finden. Das heißt, auch da spielen visuelle Aspekte eine immer größere Rolle. Comics, Graphic Novels sind sehr populär. Das kann man jetzt an der Leipziger Buchmesse, konnte man das schön verfolgen. Und damit verschieben sich auch die Grenzen der Adressaten. Also es ist gar nicht mehr so klar, welche Bücher sind eigentlich für Kinder und welche sind für Erwachsene.
Herzlichen Dank. Marina, möchtest du da noch was ergänzen?
Ergänzen weiß ich nicht. Ich bin total einverstanden mit dem, was Caroline gesagt hat. Ich würde noch dazu hinzufügen, dass die Kinderliteratur immer zwei Adressaten hat. Das sind die Kinder und das sind die Erwachsenen. Also deswegen bis jetzt, also kämpfen wir mit der Bedeutung von den Märchen von Hans Christian Andersen. Also wen hat er als seinen Leser, als seine Leser gemeint, ja? Ich wollte noch was dazu sagen. Also die Kindheit im Großen und Ganzen ist der Schlüssel zu unseren Problemen, zu unserer Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen und zur Umwelt zu knüpfen, ja? Wenn Menschen im Erwachsenenalter Probleme haben, so sprechen die Psychologen immer suchen die Psychologen immer nach den Wurzeln dieser Probleme in der Kindheit und stufen sie oft als Kindheitstrauma ein. Warum behandeln wir die Literatur, die wir für unsere Kinder anbieten, so nachlässig? Das ist eine Frage. Kinderliteratur dient nicht nur der Sprach- und Lesebildung, wie Caroline schon gesagt hat, sondern auch der Charakterbildung. Mit Hilfe von Kinderbüchern gestalten wir nicht nur unsere Gegenwart, sondern unsere Zukunft. Kinderliteratur hat nicht nur für die ästhetische Bildung, sondern auch für die Bildung moralischer und ethischer Grundsätze sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen. Und deshalb sollte die Forschung im Bereich der Kinderliteratur ernst genommen werden. Das Schreiben von Kinderbüchern ist keine Unterhaltung. Das ist eine wichtige und eine sehr schwierige Aufgabe. Und die Kritik an dieser Literatur, was wir machen, sollte auf dem höchsten Niveau erfolgen. Das ist alles, was ich noch zu der ausführlichen Erklärung von Caroline hinzufügen kann.
Ja, vielen Dank für diese sehr starken Plädoyers, nicht nur für die Kinderliteratur, sondern vor allem für die Kinderliteraturforschung. Und damit kommen wir dann zum eigentlichen Gegenstand unseres heutigen Podcasts. Wir wollen zunächst einen Blick auf Russland werfen. Russland ist ein autoritärer Staat, in dem in den letzten Jahren eine Vielzahl von Gesetzen verabschiedet wurde, die das öffentliche und eben auch das kulturelle Leben regulieren sollen. Marina, welche dieser repressiven Gesetze wirken sich wie auf die Produktion, also sowohl auf das Schreiben als auch auf die tatsächliche Herstellung der Bücher, den Verkauf oder Verleih und natürlich die Lektüre von Kinderliteratur in Russland aus.
Puff, das ist ein ganz kompliziertes Problem. Und ich wollte damit anfangen, dass ich eine der wichtigsten Veränderungen im Bereich der Kinderliteratur in Russland davon sprechen werde. Es ist heute, ist das der sogenannte Importersatz. Der Begriff stammt aus der Wirtschaftspolitik, aber hat sehr schnell auch in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen Wurzeln geschlagen. Seit dem Aufkommen privater Kinderbuchverlage in Russland in den späten 90er und frühen 2000er Jahren, solchen wie zum Beispiel Samarkand oder Pink Giraffe, Rosa Giraffe, übersetzte Bücher ein wichtiger Bestandteil der Kinderlektüre geworden. Sie thematisierten die Kinderpsychologie, den Tod, die Probleme von Kindern mit körperlichen Behinderungen, Geschichten über alternative Familien, also Themen, die in der sowjetischen Kinderliteratur vermieden wurden. Durch die Übersetzung gelangte zum Beispiel der Holocaust in die russische Kinderliteratur. Diese übersetzte Literatur wurde für russische Autoren zum Ansporn, sich mit ähnlichen Problemen in der eigenen Geschichte zu befassen. Die heutige Konzentration auf die patriotische Erziehung einerseits und der durch Sanktionen eingeschränkter Zugang zu Werken ausländischer Autoren andererseits machen für die staatlichen Behörden es notwendig, sich dem sowjetischen Kinderkanon anzuwenden. Dabei handelt es sich in erster Linie um militärische Heldentaten. Geschichten über Pionierhelden des Zweiten Weltkrieges. Die Helden, das Thema der Aufopferung und der Heldentaten im Namen des Vaterlandes werden wieder belebt. Kinder in Militäruniformen marschieren durch die Straßen der Städte und das nicht nur in der Schule, sondern auch in Kindergärten. Die Schule hat eine obligatorische Unterrichtsstunde mit dem Titel »Über wichtige Dinge reden« eingeführt. Das Thema einer solchen Unterrichtsstunde ist immer patriotisch. In der Oberschule wurde das Geschichtslehrbuch vollständig ersetzt, wobei das Kapitel über den Nationalsozialismus auch das Kapitel über die heutigen Nazis in der Ukraine enthält. Der konkrete Beispiel im Bereich des Lesens von Kindern war die Verfolgung des Buches Wermutstannenbaum von Olga Kubakova. Das Buch wurde 2014 im Verlag Compass Kid veröffentlicht und mit dem internationalen, und das ist jetzt wirklich sehr wichtig, mit dem internationalen Pjotr Jirschow Literaturpreis für Werke für Kinder und junge Erwachsene, die in der Kategorie für das beste patriotische Werk für Kinder ausgezeichnet. Im Sommer 2022 wies das Ministerium für Innenpolitik der Region Sverdlovsk, das ist Jekaterinburg, die Bibliotheken jedoch mündlich, zuerst mündlich, an das Buch aus dem Verkehr zu ziehen und verbot gleichzeitig, es an Kindern anzugeben und mit ihnen bei Bibliothekveranstaltungen zu lesen. Die Geschichte handelt sich von der Deportation der Sowjetdeutschen aus dem Süden Russlands in den Ural und nach Sibirien. Die Hauptfigur der Geschichte ist Mariechen, ein fünfjähriges Mädchen. In ihrem Namen wird die Geschichte erzählt, was es dem Autor ermöglicht, die tragischen Ereignisse der Jahre 1941-42 aus der Sicht eines kleinen Kindes zu schildern. Bereits im Juni 2022 wurde ein äußerst negatives Gutachten erstellt, Demzufolge das Buch darauf abzieht, das ist ein Zitat, historische Fakten zu verfälschen, verschiedene Spekulationen und Mythen zu schaffen. Endzitat. In dem Gutachten heißt es, das Buch enthalte, das ist auch ein Zitat, eine liberale europäische Tendenz, die die Militärleitung der Sowjetunion und Nazi-Deutschlands zu vergleichen, historische Fakten zu verfälschen, die Führer und die Geschichte unseres Landes zu verunglimpfen. Ihr Zitat. Aus der Grundlage dieser Schlussfolgerung erließ die Regierung der Region Sverdlovsk einen geheimen Erlass, das Buch aus den Kinderbibliotheken zu entfernen. Das Buch ist immer noch in einigen Bibliotheken in den russischen Regionen zu finden, aber ich bin sicher nicht für lange.
Was ich noch spannend finde im Fall von dem Buch Der Wermutstannenbaum ist, dass derjenige, der dieses Gutachten verfasst hat, weder Literaturwissenschaftler noch Historiker ist, sondern ein Mitarbeiter aus der Universität aus dem Bereich der Public Relations, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, eigentlich überhaupt keine Kompetenz hat, um so eine Art von Gutachten zu erstellen. Vielen Dank für dieses konkrete, sehr drastische Beispiel. Was mich im Anschluss interessieren würde, ist, was für eine Kinderliteratur sich das russische Regime denn wünschen würde. Mir scheint, und du hast das ja auch schon gesagt, dass das patriotische Lektüreprogramm in Russland vor allem über sowjetische Texte abgedeckt wird. Gibt es denn auch zeitgenössische russische AutorInnen, die die offizielle Linie des Kremls in ihren Texten bedienen? Und wer liest solche Texte in welchem Kontext?
Das ist eine ganz interessante Frage. Also das haben wir neulich auch mit einigen Kollegen. Wir haben darüber diskutiert. Es gibt im Moment gibt es noch keine neuen Autoren, aber die kommen noch. Da bin ich sicher. Diese Stunde, von denen ich gesprochen habe, die sehr wichtig in der heutigen Ausbildung, der Schulausbildung ist und diese Stunde wird natürlich neue Werke verlangen. Die gibt es im Moment nicht, aber in der Zwischenzeit, glaube ich, wird man die neuen Autoren bald finden. Es gibt eine aktive Rückkehr des sowjetischen Kinderbuchskanons. So. Und da benutzt man auch talentvolle Autoren der Vergangenheit, zum Beispiel solche wie Arkadi Gaidar. Und es gibt ja auch sehr viele opportunistische Schriftsteller, die man auch beliebt und zur obligatorischen Lektüre bringt.
Herzlichen Dank. Dann wenden wir unsere Aufmerksamkeit jetzt Polen zu. Und es ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass wir heute auch über die Lage in unserem Nachbarland sprechen wollen. Caroline, wie kann es sein, dass Kinderliteratur in einem demokratischen Land, das Mitglied der EU ist, unter Druck gerät?
Also ich glaube, als erstes muss man sagen, dass die Situation in Polen eine ganz andere ist als in Russland oder zum Beispiel auch in Ungarn. Also in Polen gibt es keine staatliche Zensur, es gibt keine Gesetze und Verordnungen, die Kinderliteratur beschränken würden. Dennoch gibt es Debatten um bestimmte Kinderbücher, es gibt Forderungen von Einzelpersonen oder auch von bestimmten Institutionen oder Gruppierungen, bestimmte Kinderbücher aus Schulbibliotheken zu entfernen oder von Leseaktionen auszuschließen. Das heißt, es stellen sich zwei Fragen, nämlich zum einen, was sind das für Gruppen oder für Akteure, die die Verbreitung bestimmter Kinderbücher unterbinden möchten? Und die zweite Frage, was sind die Themen? Also um welche Kinderbücher handelt es sich eigentlich? Und ich fange mal mit dem zweiten Thema an. Also das vermutlich, also auch in Rücksprache mit Kollegen in Polen, das umstrittenste Thema der Kinderliteratur sind Fragen der Geschlechtsidentität, der Sexualität, insbesondere nicht heteronormativer Formen von Sexualität. Das erstaunt einen jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man nach Polen schaut und einfach weiß, dass dort die katholische Kirche noch einen sehr großen Einfluss hat und damit verbunden zum Beispiel auch in Schulen kaum Sexualerziehung stattfindet. Also das ist nur eine freiwillige Veranstaltung mit Bewilligung der Eltern. Hinzu, also zu dieser eher aufklärungsfeindlichen Haltung von Seiten der Kirche, kommt, dass in den letzten 8 Jahren Polen von einer sehr nationalkonservativen Regierung, der PiS-Partei, regiert wurde, die zum Teil ganz offen feindlich gegenüber der LGBTQI-Community war und sich abwertend über Homosexuelle geäußert hat und das sehr stark auch für den eigenen Wahlkampf genutzt hat. Also wir erinnern uns an LGBTQ-freie Zonen, die in bestimmten Regionen eingerichtet werden sollten zum Beispiel. Das hat also auch eine bestimmte gesellschaftliche Stimmung befördert, würde ich sagen. Und vor dem Hintergrund kam es dann in einzelnen Regionen, in bestimmten Schulen oder bei Festivals eben zu Forderungen, Bücher zu verbieten, oder Bücher wurden in rechten Medien als Gender-Propaganda diffamiert.
Kannst du uns dafür vielleicht 1 oder 2 Beispiele nennen?
Gerne. Also ein Beispiel, das wäre das Buch Kim jest Ślimak Sam, also Wer ist die Schnecke Sam, aus dem Jahr 2015. Das Buch ist auch auf Deutsch erhältlich. Die Autoren sind Maria Pawłowska, Jakub Szamałek und Katarzyna Bogucka. Und es gilt als das erste Buch aus polnischer Produktion, das die Frage von Geschlechtsidentität für kleinere Kinder behandelt. Also das Buch ist ab 5 Jahre gedacht. Worum geht es? Die kleine Schnecke Sam ist sich nicht sicher, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist. Wir erinnern uns an den Biologieunterricht. Schnecken haben sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane. Und davon ausgehend zeigen die Autoren unterschiedliche Tiere und Formen in der Natur, die andere Geschlechtsmodelle und auch andere Familienmodelle haben, als wir das für in Anführungszeichen normal halten. Also die Autoren möchten zeigen, dass die Natur vielfältiger ist, als wir das oft denken. Ich füge hinzu, dass die Autorin promovierte Biologin ist. Also die Tiere sind nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich Biologie, die hier vermittelt wird. Wie waren die Reaktionen auf das Buch? In Olsztyn wurde auf Betreiben einer Lehrerin die Schulbehörde eingeschaltet und das Buch wurde aus der Schulbibliothek entfernt und die Kontrollen der Schule erhöht. Auch von rechten Medien wurde gegen dieses Buch Stimmung gemacht. Und bei einer Leseaktion in Poznan, man muss wissen, Poznan ist von einer sehr liberalen Regierung regiert, sollte das Buch auf Betreiben eines PiS-Politikers ausgeschlossen werden. An dem Beispiel sehen wir, dass hier also ein Riss durch die Gesellschaft geht, und zwar oft entlang der Parteilinien. Also ob man sich jetzt eher liberal-politisch orientiert, damit hängt dann auch zusammen, wie man sich zu Büchern positioniert, die eben nicht heteronormative Sexualitätsformen aufzeigen. Aber deutlich wird auch, es gibt eben keine einheitliche Linie, sondern vieles ist von den einzelnen Akteuren abhängig. Also wie sich die Veranstalter eines Festivals verhalten, wie sich ein Bibliothekar verhält, wie sich Eltern oder Lehrer verhalten, wie sich die Schulen verhalten. Also das ist nicht von oben reguliert, sondern viel Verantwortung hängt dann bei den Einzelnen. Ich würde gern einen Punkt noch hinzufügen und damit eigentlich zurückgehen zu deiner Eingangsfrage, Nina, nämlich wie es sein kann, dass in einem demokratischen Land wie Polen Kinderliteratur unter Druck gerät. Und da würde ich sagen, dass das gar nicht nur Polen betrifft und auch nicht nur Osteuropa oder Ostmitteleuropa, sondern eine ganz ähnliche Situation, gerade im Blick auf Fragen von Geschlechtsidentität und Sexualität, haben wir in den USA. Und ich würde sagen, dass es da sogar extremer ist als in Polen. Da fürchten sich Bibliothekarinnen und Bibliothekare, bestimmte Bücher überhaupt für ihre Bibliothek anzuschaffen. Also, was ich damit sagen will, kurz gesagt, ein westliches demokratisches Land zu sein, bewahrt die Kinderliteratur nicht davor, eventuell unter Druck zu geraten. Von daher sind wir, glaube ich, alle gut beraten, wenn wir wach drauf schauen, in was für einer Situation die Kinderliteratur in unserer Gesellschaft ist.
Ja, ich möchte auch das noch dazu hinzufügen, dass es ja auch das ähnliche Problem auch in Russland heutzutage existiert. Also diese Geschlechtsidentität, aber alles ist, ich meine, das Politische ist im Moment viel wichtiger geworden. Aber solche Projekte wie zum Beispiel ein Projekt von Людмила Улицкая hieß Drugoi, Drugaya, Drugie, also andere Familien, andere Leute. Also dieses Projekt ist ja natürlich nicht mehr, das existiert nicht mehr. Und diese Geschlechtsidentität und das Propagieren der Geschlechtsidentität bloß der Diskussion über die Geschlechtsidentität ist im Moment durch den Staat bestraft.
Ja, danke für diese beiden Einordnungen. Und ich möchte das jetzt gleich nutzen, um zu unserem nächsten Punkt überzugehen, und zwar zum Fortbestehen von kritischen Kinderliteraturen. Denn sowohl in Polen als auch in Russland gab und gibt es ja trotz, hab das nochmal ganz klar gesagt, sehr unterschiedlich angespannten Situationen, gibt es kritische Kinderliteratur, in der AutorInnen alternative Gesellschaftsentwürfe aufzeigen oder gesellschaftliche Tabuthemen aufgreifen. Vielleicht könnt ihr jeweils an einem konkreten Beispiel erklären, wie AutorInnen das tun. Und das ist natürlich für den russischen Fall jetzt relevanter als für unser Fallbeispiel Polen, wie es gelingt, diese Bücher nicht nur zu schreiben, sondern auch zu veröffentlichen. Marina, vielleicht würdest du anfangen.
Ja, ich habe ein Beispiel dafür. Das ist das Buch von Olga Gromova über das Schicksal eines Mädchens, Wala, aus einer südlichen Stadt am Meer während des Zweiten Weltkrieges. Das Buch heißt Walchen. Das Buch wurde 2021 von Compass Kid veröffentlicht. Wala oder Walchen ist eine der Ostarbeiterinnen, die im Alter von 14 Jahren zum Arbeitseinsatz in Hitlers Deutschland geschickt wurde. Der Untertitel des Buches, das ist ja so wichtig, der Untertitel des Buches lautet: Dieses Buch handelt nicht vom Krieg. Es ist ein Buch über die junge Liebe zwischen einem russischen Mädchen und einem deutschen Teenager. Es ist ein Buch über die Wärme und Fürsorge, die man in einer Familie von Fremden finden kann. Deutschen, die überhaupt nicht hassen, sondern im Gegenteil das Mädchen retten. Es ist ein Buch über Menschlichkeit und Empathie, ohne die die Welt nicht existieren kann. Einerseits ist es also die Frage, wie kann man solche Bücher veröffentlichen? Einerseits ist es ein erlaubtes Thema, der große Vaterländische Krieg, der Zweite Weltkrieg. Andererseits ist es ein Buch über Empathie und Mitgefühl, das jungen Lesern heute so sehr fehlt. Also nicht das Thema ist ein erlaubtes Thema. Also deswegen wurde das Buch veröffentlicht und gab es keine Probleme, dieses Buch in den Bibliotheken zu bewahren. Auf einer anderen Seite ist die Geschichte so präzise dargestellt, dass es den jungen Leuten wirklich das Mitgefühl und Empathie bringt. Also was besonders wichtig in der heutigen Russland. In dem heutigen Russland ist.
Vielen Dank. Carolina, hast du aus dem polnischen Kontext noch ein Beispiel für uns?
Ja, ich hätte auch ein Beispiel und möchte natürlich nochmal erwähnen, dass es tatsächlich eine andere Situation ist. Ne? Natürlich kann in Polen frei geschrieben werden und vielleicht wird jetzt auch durch die neue Regierung das gesellschaftliche Klima auch wieder ein bisschen offener, was Geschlechterfragen angeht. Ich habe ein Buch ausgewählt, von Natalia Uchinska, den Jugendroman Fanfic, also Fanfiction von 2016, hat auch noch eine Fortsetzung. Und gar nicht, weil ich denke, dass das vielleicht das beste künstlerische Buch ist, das die Frage von Geschlechtsidentität und von Homosexualität für Jugendliche behandelt, sondern weil die Autorin versucht, diese Themen möglichst Mainstream-tauglich zu machen. Also sie möchte möglichst breite Schicht der Gesellschaft mit ins Boot holen für diese Themen, für mehr gesellschaftliche Offenheit. Und das heißt, wir finden in diesem Buch gar nicht so viel Neues. Also es werden viele Konventionen bedient des Jugendbuchs. Und die Autorin suggeriert eigentlich, wir können eine offene Gesellschaft schaffen, ohne dass wir Familienkonzeption und Gesellschaftskonzeption über den Haufen werfen müssen. Also sie beugt damit eigentlich ein bisschen den Ängsten der Mehrheit oder der gedachten, imaginierten Mehrheit und ihrer imaginierten vielleicht Ängste vor. Und sie sagt auch in einem Interview, das fand ich ganz interessant, dass einer ihrer Hauptadressaten eigentlich auch die Eltern sind, weil die Jugendlichen oft schon sehr viel offener seien als die Elterngeneration. Und man müsste sozusagen die Elterngeneration mitgewinnen, damit die ihre Jugendlichen gut begleiten können. Das finde ich zumindest vom Ansatz sehr interessant.
Okay, also anscheinend über so eine Mainstreamisierung kann man dann auch schwierigere Themen einspeisen, ja, obwohl vielleicht das gesellschaftliche Klima ein anderes ist oder in Russland bisweilen auch die Gesetzeslage schwierig ist. Das klang ja jetzt bei Marinas Ausführungen auch schon an, dass dann eben dieses, über dieses sehr empathische, die Auseinandersetzung mit eigentlich brisanten Themen ermöglicht wird. Wir kommen leider schon zum Schluss. Weil wir diesen Podcast zum Internationalen Tag des Kinderbuchs ausstrahlen, der natürlich zum Ziel hat, kleine und große Menschen fürs Lesen zu begeistern. Habt ihr abseits der Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, noch eine kinderliterarische Leseempfehlung, die ihr uns mit auf den Weg geben wollt? Caroline.
Also da wir heute ja nur über Gegenwartsliteratur gesprochen haben, oder ich zumindest, geht mein Tipp jetzt in die Vergangenheit. Ein Kinderbuch von 1964, also noch aus dem sozialistischen Polen, von Joanna Kulmowa, Vio Leocadio, übersetzt als Hyo Leocadia, von Oskar Jan Tauschinski übersetzt. Und in dem Buch, kurz gesagt, geht es um ein Pferd, das dank seiner Leidenschaft fürs Dichten zu einem Pegasus wird, also zu einem geflügelten Pferd. Und durch seine Flügel allerdings erfahren muss, wie es ist, wenn man in der Gesellschaft anders ist als die anderen. Da kann man also was über das Anderssein lernen. Es ist ein unglaublich fantasievolles und spielerisches Buch für Kinder. Und als erwachsene Mitleser oder Selbstleser kann man an dem Buch sehen, wie Kinderliteratur unter Zensur einen Freiraum schafft, um politische Kritik zu äußern.
Vielen Dank dafür. Marina, was wäre deine Leseempfehlung aus Russland für uns?
Interessanterweise werde ich nicht das russische Buch empfehlen, sondern ein amerikanisches Buch, weil wir so sehr heutzutage von dem Krieg sprechen und unsere Kinder das täglich durch mehrere Gespräche zu Hause und auch im Fernsehen oder auch in allen möglichen Medien. Die können wirklich diese Angst vor dem Krieg immer wieder erleben. Also würde ich dieses amerikanische Buch empfehlen. Das ist eine grafische Novelle der amerikanischen Schriftstellerin R.J. Palacio. Das heißt White Bird, A Wonder Story. Dieses Buch ist 2019 im Verlag Alfred Knopf erschienen und es ist ein Buch über die Vergangenheit, über eine schreckliche Zeit des Zweiten Weltkrieges. Aber noch mehr ist dieses Buch darüber, wie man die Erinnerung an die Vergangenheit bewahren sollte, damit so eine Tragödie nicht wieder passiert. Das heißt nicht, dass ich mit den Büchern über den Krieg so ergriffen bin ich absolut nicht, aber ich glaube, das ist das Thema, das diese neue Generation sehr wichtig ist. Eines der besten Bücher im Moment, das ich im Moment empfehlen kann.
Ja, herzlichen Dank für eure Empfehlungen zum Abschluss, aber natürlich auch für die Einblicke, die ihr uns in Kinderliteratur und Kinderliteraturforschung gegeben habt. Vielen Dank an euch beide.
Sehr gerne.
Wir danken auch.